Sieht so aus, als wenn ihr alle darauf wartet, dass ihr heute Morgen eine Predigt zu hören bekommt. Ich kann euch verraten, das wird geschehen. Ich möchte aber noch mal kurzes Zeugnis geben. Wir haben Samstag vor einer Woche Familienzuwachs bekommen. Wir haben nunmehr einen weiteren Sohn, der 30 Jahre alt ist und Mark Eschmann heißt. Er hieß vorher Mark Dreves. Er hat unsere Tochter Tabea standesamtlich geehelicht und wir sind also voller Vorfreude auf den nächsten Samstag, auf die kirchliche Trauung in der Marktkirche zum Heiligen Geist. Heute Morgen geht es um Jesus. Und ich sage euch, es ist für den König, für das Lamm, für Jesus. Wir haben eine sehr intensive Gebetswoche gehabt Ende März und es ging um das Thema Wachstum und Leben. Und Wachstum und Leben geschieht nur durch Veränderung und dafür habe ich euch einen kleinen Videoclip mitgebracht. Wer weiß, was das für eine Pflanze ist? Ja gut, ich weiß, dass Markus das weiß, weil er am PC sitzt und da war eine Überschrift. Die haben das nicht zu Ende gefilmt. Da kommt eine Wassermelone raus. Wachstum und Leben ist nur möglich durch Veränderung. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Das sogenannte blühende Leben ist von Wachstum gekennzeichnet. Vielleicht habt ihr so den einen oder anderen oder vielleicht dich selbst so vor Augen, wenn du in den Spiegel guckst. Und dann mal so zurückdenkst, wie war es denn so vor 30 Jahren? Also ich habe da noch ein bisschen anders ausgesehen. Aber ist das das Wachstum, um das es letztendlich geht? Ich glaube, dass es das nicht ist. Aber das blühende Leben oder das Leben, was sich entwickelt, ist von Wachstum gekennzeichnet. Und den Umkehrschluss möchte ich dich bitten, selbst zu bilden. Genauso verhält es sich mit dem Glauben. Jeder hat mehrere Möglichkeiten, sein Glaubensleben im Rahmen der Bibel in Abhängigkeit von Gott zu gestalten. Wir wissen alle, dass all unser Handeln und Tun unser Glaube Stückwerk ist. Das heißt, ich werde nichts Vollkommenes, Reines für mich in Anspruch nehmen können, dass ich perfekt wäre. Niemand kann das von sich behaupten, dass er perfekt ist. Wir haben unterschiedliche Denominationen und Konfessionen, unterschiedliche Ausdrucksweisen von Glauben und ich freue mich immer, wenn unsere afrikanischen Geschwister immer etwas mehr machen wie zu Hause, als so, wie es die Deutschen machen. Gerade im Lobpreis. Ihr dürft also ruhig mal mehr aus euch herausgehen und wenn irgendwelche Lieder da sind, die euch gefallen, macht es so, wie ihr es zu Hause in Afrika gemacht habt und nicht so, wie es die Deutschen hier machen. Ja? Dann können wir nämlich noch von euch lernen in der Beziehung. Alle, die hier in der Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld Mitglieder sind, haben sich für ein Glaubensleben und Gemeinschaftsleben auf der Basis dessen entschieden, was Gott uns als Vision geschenkt hat. Das sind ja so die Eingangsfragen, wenn du hier Mitglied werden willst. Über allem steht, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Das entspannt. Das nimmt Druck raus. Das heißt nicht, dass wir uns hinsetzen können und warten können, dass alles passiert, sondern dass wir einfach erwarten dürfen, dass unser Herr zu uns redet und uns zeigt, wie wir die Schritte setzen dürfen. Wir glauben unter anderem, dass der Glaube aus der Predigt kommt, weil uns das Gott durch sein Wort sagt, nach Römer 10, Vers 17. Es geht um Wachstum und Leben. Mit welcher Einstellung, Voraussetzung, Vorgeschichte und so weiter jeder Einzelne hier ist, entscheidet jeder auch für sich selbst. Alles, was in deinem Leben passiert, entscheidest du für dich selbst. Niemand ist in der Lage, in deinem Leben etwas zu entscheiden, ohne dass du es tust. Und wenn du es tust, hast du dich entschieden, das zu tun, was andere dir gesagt haben. Aber es ist deine Entscheidung. Was jeder von einer Predigt erwartet, entscheidet auch jeder selbst. Die beste Variante ist, sich auf das einzulassen, was gepredigt wird. Dabei ist es sinnvoll, und das unabhängig von der predigenden Person zu tun. Egal, wer hier vorne steht und das Wort weitergibt, es ist immer die Essenz dessen, was Gott dir heute Morgen sagen will. An jedem Sonntagmorgen, jede Predigt, die du hörst. Und am besten ist es ja immer noch, wenn du irgendeine Konserve hörst, dann siehst du den Prediger ja noch nicht mal, aber du nimmst das Wort, was gepredigt wird. Es ist immer besser, in der Gemeinschaft zu sein und in den Gottesdienst zu kommen und gemeinsam die Predigt zu hören und sich auf sich wirken zu lassen, als nur Konserven zu hören. Weil das ist dann immer so, bin ich alleine und dann kann ich das alles so nehmen, wie das da steht, oder wo ist die Korrektur, die dann eventuell sein muss. Also es ist besser, das unabhängig von der predigenden Person zu tun, damit die Theologie, die ich mir im Laufe der Jahre zu eigen gemacht habe, die Chance hat, verändert zu werden. Und daraus Wachstum und ein Mehr von Leben entstehen kann. Nämlich nur dann, wenn ich mich auf das einlasse, was ein anderer sagt, kann ich auch wirklich das, was ich erlebt habe und meinen Erkenntnisstand verändern. Wenn ich auf meinem Erkenntnisstand stehen bleibe, dann erlebe ich keine Veränderung und dann geschieht auch kein Wachstum. Heute möchte ich mit euch eine Geschichte betrachten, die nicht so ganz einfach ist, aber die das Potenzial in sich birgt, eventuell eine Blickwinkelrichtung zu verändern. Und ich habe die Predigt schon mal gehört, aber ich habe sie nicht so eins zu eins übernommen. Die hat Brett Thurston schon mal gehalten, 2007 oder 2008 im Glaubenszentrum in Bad Gandersheim, und auf unserem Grabbeltisch lag irgendwann mal so eine CD. Und dann haben wir die im Auto gehört und ich war völlig von Socken und habe das immer wieder im Kopf und im Herzen bewegt. Und das, was da drin steckt, das möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Ich möchte euch eine Sache erzählen. Da gibt es ein Ehepaar, das hat einen Sohn und der ist verheiratet. Die gehören zu einer Gemeinde, sie sind gläubig. Und passiert das Tragische, was man auch in Gemeinden erleben kann: Mutter und Sohn versterben kurz nacheinander durch Krankheit und Unfall. Es bleiben Schwiegervater und Schwiegertochter. In ihrem Unglück versuchen sie, sich gegenseitig zu trösten, und es kommt, wie es kommen muss. In ihrer Trauer fühlen sie sich so sehr zueinander hingezogen, dass sie Sex miteinander haben. Damit aber nicht genug. Sie werden Eltern und bekommen einen Sohn. Und jetzt kommen sie zu uns und bitten um Hilfe und wollen Gemeindemitglieder werden. Ich kann euch beruhigen, es ist eine fiktive Geschichte. Und sie ist hypothetisch. Aber ich glaube, dass wenn wir in der Zukunft erwarten, dass unsere Gemeinde wächst, werden wir mit Menschen zu tun haben, die aus solchen Lebensgeschichten kommen werden. Und dann werden sie von uns Antworten erwarten. Sowohl gläubige Menschen als auch ungläubige Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte kommen werden und dann ihr Leben Jesus anvertrauen, und dann gilt es für uns zu gucken, wie gehen wir mit diesen Menschen um. Es gibt natürlich die Möglichkeit, die entsprechenden Bibelverse mit dem Hinweis: Wisst ihr nicht, was geschrieben steht? Seid ihr denn des Wahnsinns? Wie könnt ihr denn sowas machen? Seid ihr denn völlig von Socken? Habt ihr vorher die Bibel nicht gelesen oder was ist hier los? Wisst ihr, das machen die Pharisäer. Die gehen so damit um. Denn die Leute sind gläubig, die wissen, was in der Bibel steht, und die wissen, was sie falsch gemacht haben. Und ich kann mir vorstellen, und ich habe mit Leuten schon gesprochen, die nicht in so einer Situation, aber in ähnlichen Situationen waren, die zutiefst erschüttert sind über das, was sie gemacht haben, und froh sind, wenn ihnen dann Vergebung zugesprochen werden kann und sie frei davon werden, von dieser Schuld und von dieser Sünde. Was da für eine Zentnerlast von Geschwistern genommen wird, die in Sünde verfallen sind und dann die Erkenntnis gewinnen, dass sie da raus müssen und ihnen vergeben wird und sie neu anfangen dürfen. Was kann das Kind dafür, das daraus entstanden ist? Also ist es der Weg zu sagen: Wisst ihr nicht, was in der Bibel steht? Oder zu fragen: wie können wir euch in den ersten Schritten helfen? Das wäre auch nach dem Vorbild des barmherzigen Samariters. Oder ganz deutlich, wie Jesus damit umgehen würde. Wir erinnern uns an Zachäus und die Frau am Jakobsbrunnen. Aber wir dürfen uns auch daran erinnern, wie Jesus mit Pharisäern umgegangen ist. Nun mag einer sagen: Okay, das ist ja eine Geschichte, ist ja nur hypothetisch, und das, was wir da so machen, das ist alles Theorie. Und vielleicht ist das weit hergeholt. Denn wir wissen ja, was die Schrift sagt zu Ehebruch und außerehelichem Geschlechtsverkehr und dieser ganze Rattenschwanz, der an dieser Geschichte damit dranhängt. Und ich muss euch sagen, das ist leider weit gefehlt. Wir finden eine Geschichte in 1. Mose 38, Wir können den Bibeltext gerne vorne mal anwerfen. Ich möchte ihn mit euch zusammen lesen. Juda und Tamar. Es begab sich um diese Zeit, dass Juda hinabzog von seinen Brüdern und gesellte sich zu einem Mann aus Adullam, der hieß Hira. Und Juda sah dort die Tochter eines Kanaaniters, die hieß Schua, und nahm sie zur Frau. Und als er zu ihr einging, ward sie schwanger und gebar einen Sohn, den nannte er Er. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Onan. Sie gebar abermals einen Sohn, den nannte sie Schela. Und sie war in Kesib, als sie ihn gebar. Und Juda gab seinem ersten Sohn Er eine Frau, die hieß Tamar. Aber er war böse vor dem Herrn, darum ließ ihn der Herr versterben. Da sprach Juda zu Onan, geh zu deines Bruders Frau und nimm sie zur Schwagerehe auf, dass du deinem Bruder Nachkommen schaffest. Das war früher so üblich. Aber da Onan wusste, dass die Kinder nicht sein eigen sein sollten, ließ er es auf die Erde fallen und verderben. Also das war der erste biblisch fundamentierte Coitus Interruptus. Also nicht, wie man immer von Onan dann auf Onanie schließt, also Selbstbefriedigung, sondern das war ein Coitus Interruptus, also kurz vor dem Orgasmus aufgehört und er ließ es auf die Erde fallen und verderben. Dem Herrn missfiel aber, was er tat, und er ließ ihn auch sterben. Da sprach Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleibe eine Witwe in deines Vaters Hause, bis mein Sohn Schela groß wird. Denn er dachte, vielleicht würde er auch sterben, wie seine Brüder, so ging Tamar hin und blieb in ihres Vaters Hause. Als nun viele Tage verlaufen waren, starb Judas Frau, die Tochter des Schua. Und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf, seine Schafe zu scheren nach Timna mit seinem Freunde Hira von Adullam. Da wurde der Tamar gesagt, siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Witwenkleider von sich, die sie trug, deckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich vor das Tor von Enayim an dem Wege nach Timna, denn sie hatte gesehen, dass Schela groß geworden war, aber sie wurde ihm nicht zur Frau gegeben. Also hat Juda schon wieder etwas gemacht, was eigentlich damals üblich war. Er verweigert ihr den Ehemann. Heute sehen wir das alles ein bisschen anders, aber in der damaligen Zeit war das alles so. Als Juda sie nun sah, meinte er, es wäre eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht verdeckt. Also man muss sich das mal auch vorstellen. Da geht die da tatsächlich hin und setzt sich dahin wie eine Hure. Also heute, wenn man das mal sich überlegt, eine verschleierte Frau in anderen Glaubensrichtungen, ich will jetzt nicht sagen, wie diese mit den 5 Buchstaben heißt, da ist das eigentlich genau umgekehrt. Aber in deren Ansicht damals war es eine verschleierte Frau, dass das eine Hure war. Und er machte sich ihr am Weg auf sich zu ihr am Wege und sprach, lass mich doch zu dir kommen, denn er wusste nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Sie antwortete, was willst du mir geben, wenn du zu mir kommst? Er sprach, ich will dir einen Ziegenbock von der Herde senden. Sie antwortete, so gib mir ein Pfand, bis du ihn mir sendest. Er sprach, was willst du für ein Pfand, das ich dir geben soll? Sie antwortete, dein Siegel und deine Schnur und deinen Stab, den du in der Hand hast. Da gab er es ihr und kam zu ihr und sie ward von ihm schwanger. Und sie machte sich auf und ging hinweg und legte den Schleier ab und zog ihre Witwenkleider wieder an. Juda aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund von Adullam, damit er das Pfand zurückholte von der Frau, und er fand sie nicht. Da fragte er die Leute des Ortes und sprach, wo ist die Hure, die zu Enayim am Wege saß? Sie antworteten, es ist keine Hure da gewesen. Und er kam wieder zu Juda und sprach, ich habe sie nicht gefunden. Dazu sagen die Leute des Ortes, es sei keine Hure da gewesen. Juda sprach, sie mag's behalten, damit wir nur nicht in Verruf geraten. Also der wusste, der Bursche wusste genau, was er für Mist gebaut hatte. Ja, es kann doch nicht sein, dass also ein Stammesvater zu einer Hure geht. Hallo? Ein Leiter. Nach 3 Monaten wurde Juda angesagt, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist davon schwanger geworden. Juda sprach, führt sie heraus, dass sie verbrannt werde. Und als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und sprach, von dem Mann bin ich schwanger, dem dies gehört. Und sie ersprach, erkennst du auch, wem dies Siegel und diese Schnur und dieser Stab gehören? Juda erkannte es und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie meinem Sohn Schela nicht gegeben, doch wohnte er ihr nicht mehr bei. Und als sie gebären sollte, wurden Zwillinge in ihrem Leibe gefunden und als sie gebar, tat sich eine Hand heraus und so weiter. Dann werden die Jungs geboren, aber nichts weiter wird uns mehr berichtet. Hallo? Der Leiter, der zu einer Hure gegangen ist, dann auch noch, wo sich dann auch noch herausstellt, dass es gar keine Hure war, sondern seine Schwiegertochter, Und wer hat jetzt wen geleimt? Also wer hat wen betrogen? Eigentlich alle beide. Also es ist wirklich eine verfahrene Situation, finde ich. Es geht darum, heute Morgen einige Aspekte dieser sich real zugetragenen Geschichte zu betrachten und mal zu gucken, wie sieht das denn aus, wenn wir auf unser Leben schauen, auf unser Gemeindeleben, auf unser Umfeld, auf unser persönliches Leben. Wie sieht das da aus mit einer Blickwinkeländerung? Ist da etwas möglich oder muss da vielleicht gar nichts passieren? Was passiert also, als Judah von der Schwangerschaft seiner Schwiegertochter erfährt? Er will sie verbrennen. Ey Mann, die Frau ist im dritten Monat schwanger und da geht dieser Stammesvater hin und will die abfackeln. Hallo? Was geht da in so einer Situation ab? Heute würde, ich kann es nicht wirklich verstehen, aber es steht halt in der Schrift und die wollten das damals tatsächlich so machen. Und er sagt, was passiert, als er Judah selbst erfährt, dass er mit seiner Schwiegertochter Sex hatte? Er sagt, sie ist gerechter als er, weil er ihr den dritten Sohn nicht zum Mann gegeben hat. Punkt. Nichts passiert. Jedenfalls wird uns davon nichts mehr berichtet. Stattdessen wird uns nur noch von der Geburt Peres und Serachs berichtet. Wie will Juda als Stammesführer mit der Sünde Tamars umgehen und wie geht er dann mit der eigenen Schuld um? Mann, müssen die damals dicke Teppiche gehabt haben, damit man diese Beule nicht gesehen hat, unter die das gekehrt wurde. Und die Frage, die daraus resultiert, ist, wie gehen wir mit der Sünde anderer um und wie steht es um die Beurteilung der eigenen Sünde? Michael Winkler hat uns hier im November gepredigt, dass der größte Krafträuber, den es gibt, persönliche Konflikte sind. Und wir alle wissen, dass Jesus uns gesagt hat, es braucht keine persönlichen Konflikte mehr geben, weil er für alle Schuld gestorben ist und dass wir dadurch frei sein können. Und wir brauchen uns also in persönlichen Konflikten eigentlich nicht mehr aufhalten. Ich weiß, dass das nicht funktioniert. Ich weiß, dass wir weiterhin persönliche Konflikte haben, aber vielleicht ist es ja einfach auch ein neuer Blickwinkel, das einfach mal aus dieser Perspektive zu betrachten, dass es keinen Streit geben muss. Und dass es auch, selbst wenn es theologische, unterschiedliche Ansichten gibt, dass es deswegen keinen Streit geben muss. Wenn ich nämlich mit einem Finger auf eine andere Person zeige, zeigen immer drei auf mich. Ja? Die drei hier, die zeigen auf mich. Nur der eine zeigt auf den anderen. Was würden wir also mit der Sünde der anderen Person tun? Gemeindezucht, Seelsorge, was ja auch nicht falsch wäre. Es geht auch nicht darum, das Wort Gottes außer Kraft zu setzen. Denn das, was falsch ist, ist ja falsch. Es geht auch nicht darum, das richtig zu reden oder fünfe gerade sein zu lassen. Überhaupt nicht. Es geht weder in dieser fiktiven Geschichte, die ich eingangs erwähnt habe, darum, noch in dieser biblisch realen. Es geht darum, du bist und bleibst ein geliebtes Kind Gottes, wie du selbst. Es geht darum, und du bist und bleibst ein geliebtes Kind Gottes, denn seine Liebe ist unwandelbar und wird nicht weniger aufgrund von Sünde. Wie Gott das dann in der Ewigkeit beurteilt, ist nochmal eine andere Sache. Aber hier auf der Erde geht jeder Mensch über diese Erde, der ist von Gott geliebt, ohne dass er auch nur 1% von irgendetwas abkratzt. Sondern jeder, egal ob er sich für ihn entschieden hat oder nicht, wird immer noch von Gott geliebt, aus dem ganz einfachen Grund, weil er möchte, dass jeder Mensch umkehrt und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Denn er hat ihn ja geschaffen, hat jede einzelne Person geschaffen. Es geht darum zu zeigen, durch Wort und Tat, du bist und bleibst angenommen und geliebt, egal was du getan hast, weil Gott mich genauso angenommen hat und mich liebt Und Gott wird uns gemeinsam durch die Situation, durch seinen Heiligen Geist führen, nach seiner Zeit und Vorgabe. Auch darin bleiben wir alle ohne Ausnahme in unserem Stückwerk fehlerhaft. Wie war das nun in der Gebetswoche mit Gehorsam und den Geboten? Fand ich interessant, dass also auch der Hinweis kam, dass wir mit Gehorsam und Geboten, auch bei, gerade in puncto Lobpreis und verschiedenen anderen Richtungen, dass wir da wieder darauf aufmerksam gemacht wurden. Und ich habe das aufgenommen und habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Und ich habe für mich, vielleicht habt ihr andere Antworten, aber ich habe für mich eine Antwort gefunden. Der Gehorsam gilt doch dem höchsten Gebot, da wir ja aus Glauben gerecht werden und nicht aus des Gesetzeswerke, steht in Römer 3, dürft ihr gerne nochmal nachlesen. In Matthäus 22, 37, da kommt die Frage eines Schriftgelehrten nach dem höchsten Gebot. Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Gehorsam, Gebot, Nachfolge. Es gibt mehrere Bibelstellen, die das also belegen. Sowohl aus dem Alten Testament wird das zitiert und auch im Neuen Testament noch an verschiedenen Stellen. Das will ich jetzt nicht alles ausführen. Lasst uns dem nacheifern, weil es das effektivste von Gott gegebene Instrument, Werkzeug, Gebot ist, das Wachstum und echtes Leben hervorbringt. Jetzt könnte ich ja Amen sagen und sagen, so, das war jetzt die Betrachtungsweise auf die Geschichte mit Tamar und Juda. Aber ich muss euch leider enttäuschen, weil wir haben einen Gott, der noch einen obendrauf setzt. Geschlechtsregister sind langweilig und werden meistens überblättert. Aber es gibt eine Stelle, die mich schon seit Jahren immer wieder beschäftigt und begleitet, und zwar aus Matthäus 1, Vers 3. Nach der Geschichte der 12 Stämme Israels würden wir im Stammbaum Jesu Josef erwarten, oder? Also ich... Nachdem, und wir haben ja jetzt Adonia gehabt am einen Tag vor Karfreitag in Osterode, da würde ich doch erwarten, Josef war doch der Typ, der ist doch so von Gott gesegnet gewesen, aber der taucht mit keiner Silbe, noch nicht mal mit einem Buchstaben, im Geschlechtsregister Jesu auf. Und hier muss Gott einen ganz anderen, offensichtlich einen ganz anderen differenzierten Blickwinkel haben, als ich ihn je haben würde, wenn er nicht so passiert wäre und Gott nicht Wert darauf gelegt hätte, ihn so in die Bibel zu schreiben. Ich wäre da wahrscheinlich nie drauf gekommen. Aber in Matthäus 1, Vers 3, das ist der Stammbaum Jesu, da steht, Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Er, Jesus, ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Jesus brach mein Joch und ich bin frei, singen wir. Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Dieser Stammvater, der einen unglaublichen Bockmist gebaut hat, der richtig Sünde in seinem Leben gehabt hat, der wird erwähnt im Stammbaum Jesu als derjenige, der in der Linie Jesu ist. Ich habe das erst nicht verstanden. Setzt Gott sein eigenes Wort außer Kraft? Oder gestehen wir ihm, unserem Herrn, so souverän zu handeln, dass er die Situation einfach so lässt? Damit würden wir uns widersprechen, dass Gott sein eigenes Wort nicht brechen kann. Also kann es das nicht sein. Nun, Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht den gesamten Zusammenhang des ganzen Universums und was darin passiert kennen würde und in Kontrolle wäre, oder? Und jetzt betrachte mal dein Leben. Gott sieht das gesamte Universum und hat alles unter Kontrolle und wir haben unseren kleinen Bereich und wir werden mit Situationen konfrontiert und sind herausgefordert, diese Situation zu beurteilen, zu gewichten und so weiter. Aber manchmal fehlen uns doch so an einigen Ecken ein paar Parameter, um wirklich zu einer klaren Aussage zu kommen, vor allen Dingen, wenn sie von uns ad hoc gefordert wird. Dann ist es manchmal so, dass wir nicht unbedingt auf der richtigen Linie liegen können, aufgrund dessen, dass wir nicht alle Umstände kennen. In Hesekiel 4 geht es um die Schuld Israels und die des Hauses Juda. Des Hauses Juda. Also nicht nur um ein paar Leute oder um das Volk, sondern um das gesamte Haus. Also Gott ist sich dessen schon bewusst, dass da etwas richtig schiefgelaufen ist, was da Juda so verzapft hat mit der Tamar. Und dann sagt er zu Hesekiel: Und wenn du dies vollbracht hast, soll er erstmal für Israel 390 Tage auf der einen Seite liegen, für die Schuld Israels. Und dann sagt er: Und wenn du dies vollbracht hast, sollst du danach dich auf deine rechte Seite legen und sollst tragen die Schuld des Hauses Juda 40 Tage lang, denn ich gebe dir hier auch je einen Tag für ein Jahr. Und er sagt: Hesekiel, damit du nicht verhungerst, darfst du dir dein Fladenbrot auf Menschenkot backen. Gut, darauf lässt Hesekiel sich nicht ein. Wir kennen die Story. Er darf dann Kuhmist nehmen zum Backen. Gott hat alles im Überblick und so erschließt sich ein Grund, warum Jesus aus dem Stamme Judas hervorgehen konnte. Es ist nur ein Grund. Es gibt sicherlich noch mehrere Aspekte, die damit reinspielen, die Schuld Judas letztendlich getilgt wurde. Aber Gott hat alles im Überblick und so erschließt sich der Grund, warum Jesus aus dem Stamme Juda hervorgehen konnte, trotz der Schuld des Hauses Juda. Wenn man diese Zusammenhänge nicht kennt und dann einfach das liest, und so ging es mir auch, dann sagt man sich einfach, irgendwas ist daran schräg, irgendwas, ich habe das immer nicht verstanden. Es ist für mich einfach auch eine Blickwinkeländerung. Also für mich ist es das auf alle Fälle. Ich möchte, wenn solche Situationen geschehen, mir erstmal alles angucken, alles anhören und auch vielleicht in der Peripherie nochmal nachfragen und gucken, was alles so gelaufen ist. Und erstmal diese Menschen, wenn sie kommen, annehmen und zu sagen, du bist geliebt. Das ist die Botschaft, die wir haben, du bist geliebt. Und nicht die Sünde steht im Vordergrund. Wir können nicht in jeder Situation alles ad hoc beurteilen. Vor allen Dingen müssen wir das auch nicht. Weil die Vergangenheit können wir eh stehen lassen, weil die wird sich nicht wieder ändern. Also können, ob wir sie jetzt sofort betrachten oder in 5 Minuten oder in 2 Tagen oder in 3 Wochen. Diese Situation bleibt bestehen, wie auch immer. Und wir dürfen dann vielleicht auch Zeit vergehen lassen und auch darüber zu beten und auch Gott zu fragen, wie er diesen Gesamtüberblick hat und sieht, um uns auch Antworten zu geben, wie wir damit umgehen können. Und nicht gleich einfach kommen und sagen, weißt du nicht, was in der Schrift steht? Wenn wir das nochmal rekapitulieren, die Bibelleser wissen mehr, dass das Gesetz dafür gegeben ist, dass wir wissen, was richtig und falsch ist, aber nicht, dass wir das Gesetz erfüllen. Weil das weiß Jesus, dass wir das nicht können. Also ich bin jedenfalls von dem, wie Gott diese Geschichte vom Alten Testament bis zum Stammbaum Jesu und bis in die heutige Zeit eine Linie gezogen hat, begeistert mich. Und ich bin völlig von Socken, wie er Situationen auflöst, die wir als Menschen nie lösen könnten. Und eine Antwort, die ich daraus nehme, ist, dass ich immer wieder mehr und mehr in diese Situationen kommen möchte, dass wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Selbst wenn ich in Ungnade falle, wenn ich in Sünde falle, also in Ungnade vor Menschen und in Sünde falle und irgendetwas falsch mache, so bleibt die Liebe des Herrn zu mir unwandelbar. Und das, was ich für mich in Anspruch nehme, möchte ich auch meiner Schwester, meinem Bruder oder den Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben, auch zusprechen. Wie wir dann mit einzelnen Situationen umgehen, ist nochmal eine sekundäre Sache. Aber auf dieser Grundlage des Miteinanders wird das Potenzial für Konflikte herabgesetzt. Es steht nicht mehr der Konflikt im Mittelpunkt, sondern die Liebe Jesu. Und auf dieser Basis die Dinge zu betrachten und anzugehen, ist etwas ganz anderes, als wenn die Sünde oder das, was falsch gelaufen ist, im Mittelpunkt steht. Wenn die Sünde diesen Stellenwert hat, dann werden wir immer nur das im Blick haben. Aber wenn unser Herr im Mittelpunkt steht, dann können wir von ihm erwarten, dass er uns hilft und uns auf die Spur bringt, wie wir bestimmte Dinge betrachten können, sodass sie einen guten Weg nehmen, ohne dass andere verletzt werden, gekränkt werden vielleicht sogar ausgestoßen werden. Vielleicht ist eine eventuelle, ich will ja nicht sagen, dass das jeder machen muss, also das wäre ja vermessen, aber vielleicht hat das eine oder andere dir zu denken gegeben und vielleicht ist eine Blickwinkeländerung in deinem Leben erforderlich, das weiß ich nicht. Vielleicht ist dafür Buße notwendig oder Seelsorge, Gebete, Gespräche, Austausch, Segnungen. Vielleicht dürfen wir auch erstmal lernen, einfach ehrlich zu werden, zu uns selbst und auch Gott gegenüber. Es erfordert Mut, sich auf das Abenteuer Wachstum und Leben immer wieder einzulassen. Aber Wachstum wird nur dann geschehen, wenn ich mich darauf einlasse, dass Gott mein Leben reflektieren darf. Und wir haben auch in der Gebetswoche von der Läuterung gesprochen. Wenn wir durchs Feuer gehen, gerade am ersten Abend, dass bestimmte Dinge, wenn wir uns in das Feuer unseres Herrn stellen, dann werden Dinge weggebrannt. Weggebrannt, die da nicht hingehören. Und das kann auch manchmal wehtun. Aber genau darum geht es, dass wir anfangen vielleicht in der einen oder anderen Situation ehrlicher uns und Gott gegenüber zu werden und auch unseren Geschwistern gegenüber. Das bringt Entspannung, so empfinde ich das jedenfalls. Und wir sind in der glücklichen Lage, das nicht alleine tun zu müssen. Dafür hat Gott Gemeinde gesetzt, dafür offenbart er sich in der Gemeinde und dafür gibt es ein Miteinander. Ja, und wenn ich mit etwas nicht alleine klarkomme, dann darf ich den in Anspruch nehmen, dass für mich gebetet wird, dann darf ich Gespräche führen, die mir helfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ich sage jetzt mal Amen. Vielleicht war es ein schwieriges Thema, weiß ich nicht. Aber wenn du das auf dem Herzen hast, wirklich auch Wachstum und Leben zu erleben auf der Basis dessen, was Gott für uns getan hat, dann fang immer erst bei dir an und nicht bei den Umständen und bei den anderen Personen. Und da hilft oft der Blick in den Spiegel. Und wenn ich den Blick ertragen kann und sagen, du bist geliebt, uneingeschränkt, dann darf ich nach rechts gucken und sagen, und du bist genauso geliebt wie ich. Und du bist genauso geliebt wie ich, egal was in deinem Leben schiefläuft, egal was in deinem Leben nicht richtig ist, in meinem Leben ist auch nicht alles in Ordnung. Lass uns gemeinsam auf den Weg gehen.
Frank, du erlaubst mir sicher noch einen ergänzenden Gedanken. Das wird nicht berichtet vom Juda, was mit dem Mann selber passiert ist, innen drin. Aber ein paar Tage später, in derselben Stammesgeschichte, lesen wir von David, dem ein ziemlicher Fauxpas passiert. Und ich finde es so beeindruckend, wenn von David, von dem Mann nach dem Herzen Gottes gesprochen wird. Und wenn wir in Psalm 51 gucken, nachdem er so richtig in seinem tiefsten Innern ergriffen hat, was er da eigentlich gemacht hat. Diese Ehebruchgeschichte mit Bathseba. Und er sagt, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde. Und ein paar Zeilen später fleht er wirklich in Sack und Asche, schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Lieben, in solchen Situationen, was auch immer man sich so geleistet hat im Leben, ist das genau der Schlüssel zu Gott. Und das ist genau das, was Frank gesagt hat. Am Ende ist das, was zwischen dir und Gott passiert. Nicht im Blick auf die anderen, sondern zwischen dir und Gott. Und das ist die Substanz, auf der Gott sein Reich bauen kann. Und das ist dann der Stamm, aus dem Jesus von Nazareth geboren werden kann. Und das finde ich auch so schön mit dem Bezug auf die Gebetswoche, weil da ging es auch ums Herz und die eigene Nase.